Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Im Vatikan in Rom beginnt heute ein ganz besonderes Treffen. Bischöfe und Kardinäle reden bei einer sogenannten Synode über Amazonien. Also über die riesige Region im Flussgebiet des Amazonas und seiner vielen Arme. Über eine Region mit einer unfassbar reichen Natur, die gerade mit den Berichten über die verheerenden Waldbrände in Brasilien weltweit ins Bewusstsein gerückt ist. Über die aber weltweit und eben auch weltkirchlich viel zu wenig nachgedacht wird, findet nicht nur, aber auch Papst Franziskus. Denn Amazonien ist mehr als sehr viele sehr gefährdete Bäume, mehr auch als eine Schlüsselregion fürs Weltklima. Amazonien ist die Heimat vieler indigener Völker und Amazonien ist eine Herausforderung für die katholische Kirche und die Theologie weltweit. Darüber möchte ich jetzt mit einer Gesprächspartnerin reden, die als Theologin in Amazonien arbeitet und die bei der Synode in Rom als sogenannte Expertin von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen berichten wird. Birgit Weiler ist Ordensschwester der missionsärztlichen Schwestern. Sie ist katholische Theologin an der Jesuitenuniversität in der peruanischen Hauptstadt Lima und sie arbeitet immer wieder mit indigenen Menschen im peruanischen Amazonasgebiet. Denn Amazonien, das vergisst man ganz schnell, ist ja nicht nur Brasilien. Was bedeutet denn der Amazonas, was bedeutet Amazonien für Peru, Schwester Birgit?
Amazonien ist ein ganz wichtiger Teil des nationalen Territoriums von Peru. 63% der gesamten Fläche des Landes liegen in Amazonien. Und ich habe seit mehreren Jahren die Gelegenheit, sehr nah zwei indigene Völker zu begleiten. Die gehören zum sogenannten Vikariat, einer ganz noch nicht Diözese, sondern jungen Kirche im Norden von Peru. In der Nähe der Grenze zu Ecuador sind die beiden indigenen Völker Awahun und Wampis. Es sind zwei Völker, die sich sehr bewusst sind, wie gefährdet Regenwald und Ökosystem in ihrem Lebensgebiet sind und die die Kirche darum gebeten haben, sie in dem Prozess zu begleiten, friedlich mit demokratischen, aber auch effektiven Mitteln für ihre Rechte zu streiten und dass so das Gebiet genutzt wird mit den Ressourcen, die es uns bietet, dass es eben nicht zerstört wird. Und sie denken dabei auch an die Zukunft ihrer eigenen jungen Menschen, aber auch an die Verantwortung, die sie spüren, für die Weltgemeinschaft haben. Denn sie wissen schon, dass wo Regenwald zerstört wird, dass auch das Weltklima berührt. Und dass es also nicht nur ein uns geschenkter Reichtum an Biodiversität, an Lebensvielfalt für die Menschen vor Ort ist, sondern dass dieses Gebiet auch ganz wichtig ist für die Zukunft unseres Planeten.
Warum haben sich diese Menschen in ihrem Kampf zum Beispiel gegen Ölförderung oder gegen Goldabbau an die katholische Kirche gewandt? Sind das alles Katholiken?
Nein, es ist sogar nur der kleinste Teil der Bevölkerung, die katholisch sind. Aber sie vertrauen der katholischen Kirche. Sie haben oft wenig Vertrauen in den Staat, weil sie häufig erfahren haben, dass wenn es um große Unternehmen geht, sei es Goldabbau, sei es Erdöl oder Abbau anderer Erze, dass oft ihrer Wahrnehmung nach ein Bündnis schnell zustande kommt, Unternehmen und Vertreter des Staates, der entsprechenden Ministerien. Und dass nicht selten auch Korruption dann mit ins Spiel kommt. So vertrauen sie der katholischen Kirche, dass sie sie begleitet auf dem Weg. Sie sagen ganz klar, wir möchten nicht, dass katholische Kirche für uns spricht. Wir haben die Fähigkeit, mit eigener Stimme zu sprechen. Aber wir möchten, dass sie uns hilft, an Informationen, an Kenntnisse zu kommen, damit wir wirksam unsere Stimme einbringen können. Und in den Konsultationsprozessen, die ja das Gesetz eigentlich vorsieht, wo die Menschen vor Ort auch gefragt werden sollen zu Großprojekten, bevor die überhaupt in Gang gesetzt werden, dass sie da die nötige Information haben, um auch gut abwägen zu können, was sind Vorteile, was sind aber auch Nachteile von riesigen Projekten, zum Beispiel zum Goldabbau oder zur Erdölförderung.
Ein wichtiges Thema bei der Amazonien-Synode wird ja diese Umweltdimension sein. Papst Franziskus hat in der Enzyklika, also in dem Lehrschreiben Laudato Si, vor 4 Jahren geschrieben, dass Mensch und Natur untrennbar verbunden sind und Ökologie immer eine soziale Komponente hat und auch eine spirituelle Komponente. Also katholische Spiritualität ist nicht unabhängig von wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel. Deswegen reist ja zum Beispiel auch der deutsche Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber zur Amazonas-Synode nach Rom. Was kann denn die katholische Kirche zur ökologischen Betrachtung von Umwelt und Umweltkrise am Amazonas beitragen?
Einmal, dass sie stark macht, dass wir die Spiritualität der indigenen Völker, die sie besitzen, das ist die traditionelle Spiritualität, dass die ihren Wert hat, dass die geachtet und auch mit einbezogen werden muss. Und die sieht halt den Menschen eingebunden in ein großes Lebensnetz. Und die anderen nichtmenschlichen Lebewesen verdienen auch Respekt. Sie sind nicht einfach Objekte. Sie sind nicht etwas, was man ausbeutet, was man nur nutzt. Und da kommen wir natürlich auch zusammen mit einer Schöpfungsspiritualität, wie sie ihren Ausdruck auch gefunden hat in der Papstenzyklika Laudato Si, dass wir von unserem christlichen Glauben her, also wenn ich Gott als Schöpfer anerkenne, Ehre und Liebe, dann kann ich mich nicht in einer Weise seinen Geschöpfen gegenüber verhalten, nicht nur den menschlichen, sondern auch den nichtmenschlichen Geschöpfen, als wären sie zur Ausbeutung da und würden nur um des Menschen willen existieren. Sondern dann heißt es auch, dass wir sie respektieren, weil sie einen Eigenwert haben und dass wir achtsam mit ihnen umgehen.
Es geht in Rom um mehr als nur, in ganz dicken Anführungszeichen, die Umwelt. Der Befreiungstheologe Paulo Süß aus Brasilien hat für die Herausforderungen an die katholische Kirche durch diese Amazonas-Synode eine, finde ich, sehr treffende Formulierung gefunden. Er redet davon, die Kirche postkolonial zu entrümpeln. Können Sie damit was anfangen?
Ja, das ist gerade auch von den Repräsentantinnen und Repräsentanten der verschiedenen indigenen Völker in diesem zweijährigen Vorbereitungsprozess auf die Synode jetzt in Rom immer wieder eingefordert worden. Und das heißt, oft ja auch ohne bösen Willen, aber durch mangelnde Sensibilität, mangelndes sich selbst bewusst werden, kommen so koloniale Denk- und Verhaltensmuster ins Spiel. Und das fängt ja schon damit an, dass wir als Kirche uns fragen müssen, nehmen wir wirklich die indigenen Völker ernst als Subjekte. Das heißt, sie sprechen mit eigener Stimme, sie bringen ihr eigenes Weltbild ein. Und wie bieten wir dann auch christlichen Glauben an? Es muss ein Anbieten sein und mit ihnen auch dann zu erkunden, was heißt es denn, so Kirche zu sein, so das Evangelium zu leben, dass es wirklich zu einer Lebensbotschaft für diese Völker wird und dass sie es nicht erfahren, dass es ihnen aufgezwungen wird oder dass Evangelium, christlichen Glauben annehmen, heißt, wesentliche Elemente der eigenen Kultur, die wertvoll sind, sozusagen beiseite zu lassen, dass sie unterdrückt werden, dass sie nicht respektiert werden, dass sie nicht wertgeschätzt werden.
Das braucht dann wahrscheinlich ein grundlegend anderes Verständnis von Mission, oder?
Ja, das braucht eine interkulturelle Beziehung, nicht von Dominanz, die einen über die anderen, wo die einen das schon wissen, was die anderen dann zu tun haben oder was das Resultat zu sein hat, sondern wo wir, die wir keine Indigenen sind, uns auch immer wieder von ihnen sozusagen rückspiegeln lassen, wie sie uns wahrnehmen, dass wir es lernen, in geschwisterlicher Beziehung miteinander auf dem Weg zu sein. Und ich glaube, das ist eine Chance, diese Amazonas-Synode für die katholische Kirche tiefer noch zu lernen, dass es eine Kirche ist, die zwar Weltkirche ist, und das ist ja auch ein Reichtum, aber dass sie eben nicht kolonial geprägt sein soll, die Beziehungen dieser Weltkirche, sondern dass die verschiedenen Ortskirchen in Amazonien und an anderen Orten der Welt wertschätzen die Verschiedenheit an Kulturen, die es dort gibt, und damit auch von ihren je verschiedenen Orten und Kontexten her miteinander kreativ schauen, was heißt denn Christsein in diesen jeweiligen Kontexten? Und diese Erfahrung und diese Suchbewegung in die Weltkirche einbringen. Zu sehen, dass oft uns auch Inspirationen und wichtige Hinterfragungen von Menschen zukommen, die sich selbst unter Umständen nicht als Christen und auch unter Umständen nicht als Gläubige verstehen, aber die zutiefst menschlichen Werten verbunden sind.
Das heißt, so eine postkolonial entrüppelte Kirche, das würde dann wirklich ans Innerste gehen, auch an Organisation, an Amt, an Theologie. Wie erleben Sie das denn? Passt die Struktur der katholischen Kirche zu dem, was im Amazonasgebiet gefragt ist?
Sie muss viel offener werden, sie muss kommunikativer werden. Und daher ist ja auch die ganze Frage, von den Gemeinden her zu fragen, welche Dienste und Dienstämter brauchen Gemeinden vor Ort? Zum Beispiel im Amazonasgebiet erlebe ich, viele Gemeinden sind geografisch weit voneinander entfernt. Es sind schwer zugängliche Wege. Und es gibt gar nicht genügend Priester, die regelmäßig diese Gemeinden besuchen könnten. Von daher ist ja auch die große Bitte schon im Arbeitsdokument, dass diese Synode die Möglichkeit betrachtet, dass ein neuer Weg erkundet wird, indem man anfängt, damit zu sagen, erfahrene Familienväter, die nachweislich verantwortlich sind der Familie gegenüber, die auch in der Beziehung zu den Frauen respektvoll sind, auf Gleichberechtigung hin die Beziehung gestalten, dass diese zu Priestern geweiht werden können. Ich denke, das könnte ein erster Schritt sein. Das braucht natürlich dann auch die Überlegung, wie kann so ein Dienstamt aussehen, damit es eben nicht klerikalisiert wird und dass es auch nicht nur alles auf Sakramentenspendung zentriert wird, sondern dass diese Menschen vor Ort Prozesse begleiten in Gemeinschaft, im pastoralen Team mit Männern und Frauen, damit lebendige Gemeinden vor Ort da sind,
das heißt,
die Sauerteig sein können. Und ich denke, das andere ist natürlich, wie können wir als Kirche dahin weiter wachsen, dass nicht nur die starke Rolle von Frauen in der Kirche Amazoniens anerkannt wird, das steht ja auch so im Dokument und das ist in der Tat so, ganz viel an pastoraler Arbeit, an Kirche sein wird von Frauen vor Ort gestaltet, sondern wie schlägt sich das auch in einer Veränderung von Strukturen nieder, zum Beispiel, dass Frauen viel stärker auch in Leitungsämter eingebunden werden. Und da kann man mit den Leitungsämtern ja auch wirklich beginnen, die keine Weihe erfordern.
Das heißt, geweihte, verheiratete Familienväter, die sogenannte Viri Probati, Leitungsämter auch für Frauen, das sind natürlich Veränderungen, die können in einer Weltkirche ja gar nicht dann nur am Amazonas bleiben. Was für eine Wirkung kann denn von diesen Wünschen, von diesen Forderungen, wenn die wirklich in die Tat umgesetzt werden, ausgehen für die gesamte katholische Kirche?
Dass auch andere Ortskirchen, und dazu gehört dann auch die Kirche in Deutschland, sich fragen, in dem je eigenen Kontext, was bedeutet das für unser Kirche sein, um es wirklich glaubwürdig zu leben, auf die Menschen zu hören, das Miteinander zu gestalten. Und das heißt wirklich auch, sich zu verabschieden von so stark klerikalen Haltungen, die nicht mehr tragbar sind und die letztendlich auch verwunden, sowohl die Menschen, die in solche oft auch Rollen sich hineingezwungen fühlen, als Priester und die eigentlich schon auch geschwisterlicher leben wollen, als auch gläubige Männer und Frauen, die wir zum Teil auch klerikale Strukturen auch mittragen. Wie können wir einander da uns auf dem Weg weiterführen lassen, uns von Strukturen zu befreien, die einfach nicht lebensschenkend sind?
Haben Sie wirklich die Hoffnung und sind optimistisch, dass es auf der Amazonas-Synode zu solchen ja fast revolutionären Neuausrichtungen kommen wird?
Ich habe die starke Hoffnung, zumindest habe ich es so erfahren in den 2 Jahren der Vorbereitungszeit, dass sich ja viele Menschen intensiv an den Prozessen beteiligt haben. Das war ein ganz intensives Hinhören, Zuhören und miteinander auf Gottes Geist hören. Und das schlägt sich ja auch in dem Arbeitsdokument nieder. Und ich möchte sehr hoffen, dass wir auch auf der Synode dann diese Offenheit aufeinander, füreinander, aufeinander hin und im Hören auf Gottes Geist haben werden. Und dann kann wirklich da auch Neues erwachsen entstehen, was jetzt ansteht. Setzt natürlich voraus, dass wir uns dem wirklich öffnen und dass wir dann auch den Mut finden, das, was wir im gemeinsamen Hören auf Gottes Geist wahrnehmen, erkennen, das auch in die Tat umsetzen zu wollen. Das ist zumindest meine intensive Hoffnung.
Ganz herzlichen Dank an Birgit Weiler. Sie arbeitet als katholische Theologin und missionsärztliche Schwester im peruanischen Amazonasgebiet und sie reist als Expertin zur Amazonas-Synode in Rom. Wir haben das Gespräch deshalb auch schon vor der Sendung aufgezeichnet. In Rom beginnt heute die Amazonas-Synode. 3 Wochen tagen Bischöfe und Expertinnen und Experten zu Fragen von Ökologie, von Theologie und von Mission. Wir begleiten diese Debatte natürlich auch hier in Deutschlandfunk Kultur.